ARD.
Dies ist eine Angelegenheit der Ukraine. Es geht um unsere Zukunft und es ist unangemessen, darüber ohne uns zu diskutieren. Diese Leute sehen das nicht als großes Problem an, weil sie denken, wir sind unwichtig. Aber wir sind diejenigen, die für unser Land sterben.
Ein ukrainischer Soldat in Kramatorsk spricht die Sorgen des ganzen Landes aus. Die Ukraine drei Tage vor dem Trump-Putin-Gipfel.
Alle Augen auf Alaska. Jetzt hat auch der Kreml erklärt, was er sich von dem Treffen am Freitag erwartet.
Das Sterben im Gazastreifen geht weiter. Es gibt neue Informationen, wie sich die Beschränkungen der deutschen Waffenlieferungen auswirken könnten.
Und Pop-Ikone Madonna hat den Papst aufgefordert, in den Gazastreifen zu reisen. Viel Aufmerksamkeit, noch wenig Wirkung. Auch dazu mehr in dieser Ausgabe. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 12. August um 16 Uhr. Ja, Thomas, am Freitag der große Gipfel in Alaska. Er wirft im wahrsten Sinne des Wortes seine Schatten voraus. Heute früh haben wir unter anderem berichtet, wie sich die Europäer positioniert haben. Bevor du das gleich für uns mal zusammenfasst, wie sich das weiterentwickelt hat, müssen wir aber an die Front in der Ostukraine schauen, hast du zu mir gesagt.
Ja, sollten wir tun. Gerät ja manchmal etwas aus dem Blick, dass da ständig gekämpft und gestorben wird. Und die Geländegewinne, zuletzt eher für Russland, waren ja auch relativ überschaubar. Jetzt heute melden aber mehrere Quellen größere Truppenbewegungen und ein Vorrücken der russischen Armee. Einige Militärblogger sprechen von einem Frontdurchbruch in der Region Donetsk. 10 Kilometer Geländegewinn angeblich.
Die ukrainische Seite hatte das ja erstmal dementiert. Am Mittag hat sich dann aber Präsident Zelensky auf X zu Wort gemeldet und auch vor neuen russischen Offensiven gewarnt.
Ja, wie immer Angaben von Kriegsparteien muss man vorsichtig sein, erwähnen wir hier immer wieder. Aber es sieht wohl tatsächlich so aus, dass Russland drei Tage vor dem Gipfel nochmal versucht, mehr ukrainisches Staatsgebiet unter Kontrolle zu bekommen.
Okay, das ist die militärische Lage. Wie hat sich die politische Lage den Tag über so weiterentwickelt?
Ja, relativ erwartbar. Die Europäer, hattest du ja gesagt, haben einen eigenen Friedensplan vorgelegt. Das hatten wir heute früh groß in den Nachrichten und auch in der Frühausgabe des Podcasts. Und mehrere EU-Politiker haben da heute die wichtigsten Punkte nochmal bekräftigt. Die Ukraine muss mit am Tisch sitzen. Schließlich geht es ja auch um ihr Staatsgebiet. Gebiete an Russland abzutreten, kommt nicht in Frage, sagen die Europäer, und schon gar nicht als Zusage, bevor überhaupt konkrete Verhandlungen starten. Ja, Trump und Putin hat das aber heute offenbar wieder wenig interessiert. Es bleibt wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem geplanten Zweiertreffen der beiden.
Kanzler Merz hat außerdem eine Videokonferenz von Europäern, der Ukraine, der NATO und US-Präsident Trump angekündigt. Und zwar schon morgen. Was gibt's da Neues?
Ja, der Plan steht. Ob Trump teilnimmt, ist aber wohl noch nicht sicher. Vizepräsident Vance soll sonst dabei sein, hieß es. Ja, Ziel ist natürlich, irgendwie noch wahrgenommen zu werden als Europäer mit den eigenen berechtigten Interessen. Das gilt natürlich für die Ukraine in erster Linie. Zelensky soll ja unbedingt teilnehmen. Und Merz will ihn eben ins Gespräch mit Trump bringen. Ja, und es gilt aber auch für die EU. Und Merz versucht jetzt eben mit den anderen, dass das am Freitag nicht komplett über ihre Köpfe hinweggeht.
Ja. Gebiete tauschen oder Gebiete an Russland abtreten, darüber wird ja spekuliert seit Tagen als vermeintliche Lösung. Aber geht das überhaupt? Also können Trump und Putin das einfach so ausdealen?
Dafür haben wir die ARD-Rechtsredaktion, Benjamin. Kann ich dir nicht beantworten. Was sagt das Völkerrecht zum Thema Gebietstausch? Max Bauer klärt uns auf.
Grundsätzlich ist es so, dass ein Staat einen Teil seines Gebiets aufgeben darf. Das muss aber auf jeden Fall freiwillig geschehen. Wenn Zwang im Spiel ist, ist das völkerrechtswidrig. Der gegenwärtige Krieg Russlands gegen die Ukraine ist natürlich im rechtlichen Sinn ein solcher Zwang, und zwar massiver militärischer Zwang. Außerdem sind einige Völkerrechtler der Meinung, dass auch die betroffene Bevölkerung einer Abspaltung zustimmen müsste. Russland sagt ja, die Menschen auf der Krim und in der Ost- und Südukraine wollten weg von der Ukraine, und das sei auch durch ein wichtiges Völkerrechtsprinzip gedeckt, nämlich das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dieses Recht bedeutet aber erst einmal Selbstbestimmung im Rahmen eines bestehenden Staates. Also zum Beispiel für die Menschen auf der Krim Selbstverwaltung und besonderer Schutz ihrer Kultur unter dem Dach der Ukraine. Nur wenn es heftige Menschenrechtsverletzungen durch den Mutterstaat gibt, darf sich ein Volk ganz abspalten. Solche Verletzungen durch die Ukraine gab es aber nicht. Nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 und der anderen besetzten Gebiete 2022 nach dem russischen Angriff hat es ja Abstimmungen der Bevölkerungen dort über den Beitritt zu Russland gegeben. Die Abstimmungsergebnisse waren, dass die besetzten Gebiete nun zu Russland gehören sollten. Das waren aber nach Ansicht von Völkerrechtlern nur Scheinabstimmungen. Für ein rechtmäßiges Referendum gibt es nämlich Vorgaben. Die Bevölkerung muss frei und ohne Angst abstimmen können und es muss eine internationale Beobachtung geben. Das war aber 2014 und 2022 nicht der Fall. Russland hat die Abstimmungen kontrolliert und die internationalen Standards nicht erfüllt. Ganz wichtig ist auch, dass Trump und Putin nicht einfach so einen Deal machen dürfen, gewissermaßen über den Kopf der Ukraine hinweg. Solche Verträge zu Lasten Dritter sind nach dem Völkerrecht unzulässig. Im Völkerrecht sind nämlich alle Staaten grundsätzlich rechtlich gleich. Die USA und Russland dürfen nicht einfach über das Staatsgebiet der Ukraine bestimmen. Fazit: Die Krim und die besetzten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine gehören völkerrechtlich klar zur Ukraine. Die Annexionen von 2014 und 2022 sind und bleiben ein Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot. Die UN-Generalversammlung hat die Scheinabstimmungen auch für ungültig erklärt und andere Staaten dürfen diese Annexionen auch nicht anerkennen. Und mit Blick auf einen möglichen Trump-Putin-Deal: Gebietsabtretungen der Ukraine sind nur möglich, wenn die vollkommen freiwillig sind, also nicht unter dem Druck der russischen Angriffe stehen.
Schwere Brücke jetzt thematisch vom Völkerrecht in den Kreml, aber auch in Russland gibt es natürlich bestimmte Erwartungen an das Alaska-Treffen, oder?
Ja klar, dass es überhaupt dazu kommt, das wird seit Tagen als Propagandaerfolg für Putin verkauft in Russland. Endlich wieder auf Augenhöhe verhandeln mit Amerika. Aber es gibt auch noch viele andere Wünsche und Forderungen aus der russischen Politik. Stefanie Markert in Moskau fasst mal zusammen.
Russlands Vizeaußenminister Sergei Rybkov hofft in der Zeitung Izvestia, das Treffen Trump-Putin gebe den bilateralen Beziehungen neuen Schwung und trage zur Lösung wichtiger Fragen bei, wie etwa der Wiederaufnahme des Flugverkehrs. Der einflussreiche Duma-Abgeordnete der Regierungspartei Einiges Russland, Konstantin Satulin, widmet sich auf der Webseite Politnavigator den militärischen Aspekten. Es sei eine irrationale Idee und naiv, dass das Treffen zwischen Putin und Trump in Alaska der Schlüssel zum Abschluss der militärischen Sonderoperation sei, so nennt der Kreml seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russland müsse seine Ziele in jedem Fall mit militärischen Mitteln erreichen. Satulin, der Ukraine seit Jahren das Existenzrecht abspricht, hofft zudem, Russland werde keinerlei Zugeständnisse über Territorien machen, die es bereits kontrolliere. Auch Wladimir Djabarow, Vizechef des Auswärtigen Ausschusses im russischen Oberhaus, dem Föderationsrat, äußerte sich. Im TV-Sender Rossiya 24 befürwortete er den Gipfelort Alaska. Weit weg von der Ukraine und weit weg von Europa, wo Bundeskanzler Merz beweisen wolle, alle stünden mit Zelensky an einer Front, um die Ukraine zu retten. Frieden dürfte nach diesen Aussagen in Alaska wohl kaum am Horizont auftauchen.
Ja, und nächster Termin in der Causa Ukraine, auf dem Weg nach Alaska sozusagen, ist dann morgen eben das angesprochene virtuelle Treffen von Merz, Zelensky und vielleicht auch Trump.
So, jetzt mal kurz durchatmen und dann der Blick in den Nahen Osten. Da ist die Lage übers Wochenende noch kritischer geworden, weil Israel den Krieg nochmal ausweiten will, unter anderem Gaza-Stadt besetzen. Sogar Deutschland hat deswegen ja einige Waffenlieferungen beschränkt. Dazu aber auch gleich noch mehr.
Ja, also offiziell gestartet hat Israel diese umstrittene neue Offensive noch nicht. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen hat heute aber gemeldet, dass es seit 3 Tagen deutlich mehr Luftangriffe gebe. Bombardiert würden mehrere Wohnviertel mit Bomben, Drohnen und hochexplosiver Munition, meldet der Hamas-Zivilschutz. Allein heute 24 Tote, Stand Mittag. Ja, um genau solche Kriegswaffen geht es ja auch bei diesem deutschen Teil Lieferstopp oder dem Stopp der Genehmigung. Unklar, ob das für Israels Kriegsführung überhaupt einen Unterschied macht, war das. Unser Tel Aviv-Korrespondent Philipp Kunschner hat dazu neue Informationen gesammelt und Spoiler, offenbar macht es einen Unterschied.
Einem Bericht des israelischen Fernsehsenders Channel 12 zufolge könnte die Einschränkung deutscher Rüstungsexporte nach Israel konkrete Auswirkungen auf die israelische Panzerflotte nehmen. Demnach könnten schon bald Ersatzteile für Panzer und gepanzerte Mannschaftstransportwagen fehlen. Israel importiert beispielsweise Panzermotoren und Getriebe aus Deutschland. Dem Bericht nach sind die Panzer und Schützenpanzer seit 22 Monaten nahezu ununterbrochen im Einsatz. Ersatzteile seien demnach unerlässlich. Mangelt es an solchen Ersatzteilen, Ortsteilen könnte das die Zahl der einsatzfähigen Panzer im Gazastreifen schon bald reduzieren. Israel verfügt selbst über eine große Rüstungsindustrie, ist aber zudem auf Importe angewiesen. Etwa 30% kommen aus Deutschland, nahezu der gesamte Rest aus den USA. Nach der beschlossenen Offensive auf Gazastadt steht die Armee noch vor einem weiteren Problem. Berichten zufolge fehlt es nicht nur an Ressourcen, sondern auch an Personal. Schätzungen zufolge fehlt es an etwa 10.000 Soldaten. Sollte die Offensive tatsächlich in Kraft treten, wäre das militärisch wohl frühestens Ende Oktober möglich.
In Deutschland gibt es ja weiter viel Kritik an den eingeschränkten Waffenlieferungen mit teils heftigen Vorwürfen gegen Kanzler Merz. Ne?
Ja, andere EU-Staaten gehen da allerdings noch deutlich weiter, was Konsequenzen für die Regierung Netanyahu angeht. Und heute hat auch die EU-Kommission nochmal deutliche Kritik an Israel geübt. Vorwurf, ihr habt uns versprochen, dass mehr Hilfsgüter für die hungernden Palästinenser durchkommen. Ihr haltet euch aber nicht daran. Thomas Spickhofen aus Brüssel.
Ja, es habe Fortschritte gegeben bei den Hilfslieferungen in den Gazastreifen, sagt eine Kommissionssprecherin. Aber die Situation bleibe schwierig, weit weg von einem idealen Zustand und immer noch sehr unbefriedigend. Israel ziehe einige Verwaltungshürden ein, Einschränkungen für NGOs und die Partner der EU zum Beispiel. So sei die Deadline für eine erneute Registrierung auf 7 Tage verkürzt worden. Außerdem verlange Israel Personenlisten, was bisher nicht der Fall gewesen sei. All das mache die Auslieferung der Hilfsgüter immer schwieriger und die Situation komplizierter. Eigentlich sollte die Hilfe der EU für die Menschen im Gazastreifen deutlich erhöht und über mehr Zugänge ermöglicht werden. Das hatte die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas vor einem Monat mit der israelischen Seite vereinbart. Von täglich rund 160 Lkw ist die Rede. In einem Lagebericht ihrer Behörde hieß es Ende vergangener Woche allerdings, Israel halte sich nicht vollständig an die Vereinbarungen. Gestern hatten sich die EU-Außenminister auf ihrer Sondersitzung auch erneut mit der Lage im Gazastreifen befasst. Die für Hilfslieferungen zuständige Kommissarin Labib warnte dort, Gaza stehe am Rande einer Hungersnot.
Auch in Israel wächst der Widerstand gegen den Kriegskurs der Regierung. Der führende Oppositionspolitiker Yair Lapid hat für Sonntag zu einem Generalstreik aufgerufen, in Solidarität mit den von Islamisten im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln.
Ja, gibt es ja auch schon längere Zeit große Demonstrationen. Mal sehen, wie das weitergeht. Und dann hat sich heute, ganz zum Abschluss, noch jemand in den Nahostkonflikt eingemischt, mit dem man jetzt nicht gerechnet hätte. Pop-Ikone Madonna.
Oha.
Sie bittet den Papst darum, in den Gazastreifen zu reisen, um hungernden palästinensischen Kindern zu helfen. Giselle Uecker berichtet aus New York.
Auf ihren Social-Media-Kanälen bei Instagram und X richtet Madonna eine direkte Botschaft an Papst Leo. Sie spricht ihn als heiligsten Vater an und bittet ihn darum, nach Gaza zu reisen, um den Kindern dort sein Licht zu bringen, bevor es zu spät sei. Er sei der Einzige, dem der Zutritt in den Gazastreifen nicht verwehrt werden könne, schreibt sie weiter. Außerdem fordert Madonna, dass alle Grenzübergänge ins Land geöffnet werden, um humanitäre Hilfe zu senden. Die weit über 20 Millionen Follower von Madonna reagieren überwiegend positiv auf ihre Nachricht an den Papst. Aus dem Vatikan kam bisher noch keine Antwort. Madonna, die selbst römisch-katholisch erzogen wurde, veröffentlichte das Posting anlässlich des Geburtstages von Sohn Rocco. Als Mutter könne sie ihm kein besseres Geschenk machen, als um die Rettung unschuldiger Kinder zu bitten. Politik könne keine Veränderung bewirken, Bewusstsein aber schon. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im aktuellen Nahostkrieg mehr als 18.000 Kinder in Gaza getötet worden.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Hören und schönen Abend.